Also,
genau. Wir haben ja eben schon mal versucht. Unsere Technik hat uns im Stich gelassen. Also nochmal. Herzlich willkommen bei Besuch und B. Mein heutiger Gast ist Matthias Richling. Hallo Matthias.
Hallo.
Den muss ich nicht vorstellen. Kabarettist, Parodist, Satiriker seit 50 Jahren auf der Bühne und am Puls der Politdarsteller. Matthias, schön, dass du da bist. Danke für deine
gerne.
Zeit.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Ich überfalle dich direkt mit einer Frage. Gestatte das, weil du so mit deiner Erkrankung an die Öffentlichkeit gegangen bist. Also ja, du hattest das Virus Demokratie.
Fragezeichen.
Das ist das denn folgenlos verheilt bei dir oder bist du genesen?
Nein, es ist insofern nicht verheilt, weil wenn wir es ganz wörtlich nehmen, das haben viele nicht getan, ich sage auch gleich warum. Also das Virus Demokratie, betrachten wir die Demokratie als Virus, davon muss man ja noch nicht erkranken, wenn man den Virus hat. Aber es ist natürlich geboren aus der Zeit des Viruses Corona. Und auffällig war, dass das Buch von vornherein, von Anfang an, bei den Neuerscheinungsbüchern nicht auslag in den Buchhandlungen. Und auch späterhin nicht, wenn man heute noch fragt, ist dieses Buch erhältlich, heißt es, es ist vergriffen. Das stimmt nicht, ist noch tausenderweise im Verlag zu kriegen. Warum? Weil zur Hochzeit der Corona-Zeit, das ist ja auch bekannt und weit, diskutiert worden in der Öffentlichkeit, es hat mit Kabarett und Satire nichts zu tun. Das zeigen auch die Corona-Protokolle, was also von der Politik hintertrieben wurde gegen die Virologen. Das heißt also, es gab eine Direktive der großen Buchhandlung, nichts zu verkaufen, was vielleicht Corona-kritisch sein könnte. Und das Wort Virus und dieses Virus auf dem Bild vorne, auf dem Cover, scheint darauf hinzuweisen. Tatsache ist aber, dass darin alles Texte sind, die ich im Fernsehen schon gemacht habe und mich auch sehr aktiv gegen Wendler, Naidu und Trump und so gerichtet habe und die Originaltexte dort abgeschrieben habe, die ich runtergeschrieben habe, die ich im Fernsehen veröffentlicht hatte und so. Also es mitnichten Corona-leugnend oder Corona-ironische Corona-Maßnahmen kritisierend, aber sonst nichts. Also dieses Kuriosum ist passiert, aber wir haben das auch erlebt in der Corona-Zeit, dass weithin Corona-kritische Kommentare oder so nicht besonders groß abgehandelt wurden im seriösen Fernsehen. Also ich hatte das Glück, dass ich im SWR das immer machen konnte, ohne Direktiven und ohne Eingriffe, aber im Allgemeinen ist es schon bekannt. So, das ist der Hintergrund dieses Buches und deswegen bin ich daran nicht erkrankt, aber wir werden sehen, ob Deutschland noch weiter erkrankt nach der nächsten Wahl oder wie es überhaupt weitergeht. Also das ist alles in diesem Buch enthalten.
Ja, das klopfen wir bitte gleich nochmal kurz ab, wie weit Deutschland gerade Demokratie erkrankt ist oder auf dem Weg der Heilung. Ich will nur sagen, wir sprechen gleich über dein neues Buch, das ich mich Freude hier neben mir liegen habe. Aber ich wollte damit anfangen, weil das war ja im Mai 2020. Also die Älteren werden sich erinnern, die waren da schon auf der Welt. Yeah. Da warst du bei Maischberger. Das ist ja dann schon auch noch ein Teil des Buches vorne. Ja, dass man sagt, da habe ich mich so gefreut, weil wir von die Schmuddelkinder, die schon auch im März, April gesagt haben, macht keinen Quatsch. Also jetzt diese Form von Maßnahmen ist vielleicht ein bisschen die falsche Maßnahme, gewarnt haben und lasst eure Alten nicht alleine sterben und so weiter. Und dann war der Herr Richling im so richtigen Fernsehen, und den kannten wir ja auch, und hat ja eigentlich nichts weiter gesagt, als ein bisschen gesunden Menschenverstand sprechen lassen. Und auch, ich glaube, du hast auch damals schon darauf hingewiesen, dass so mit und an sterbend sterben ja auch Leute mit und an Alkohol.
Ja,
so. Und War es für dich nicht genauso überraschend wie für uns? Wir waren eher erleichtert, aber du hast ja danach dann nicht eine Dunkelflaute erlebt, sondern einen wahren Shitstorm, so heißt das, glaube ich.
Na, Dunkelflaute habe ich nicht erlebt. Ich habe ja meine Sendung weitergemacht und spielen konnte man sowieso nicht. Insofern konnte man keine Dunkelflaute erleben. Tatsache war, ich war sehr dankbar um diesen Shitstorm, weil ohne Shitstorm bist du ja heute nichts heutzutage. Auffällig war, dass ich das, was ich dort gesagt habe bei Maisch, bei Sandra in der Sendung, nichts anderes war, als das, was ich vorher schon in meinen eigenen Sendungen getan habe und was trotzdem massiv angegangen wurde. Warum? Es ist ganz einfach im Grunde genommen, weil wenn ich es in meiner Sendung tue, dann tue ich es in verschiedenen Figuren. Selten weniger als ich selber, sondern in Figuren als Lauterbach, als Lothar Wieler zum Beispiel, der RKI-Chef und so. Und wenn ich in diesen Figuren etwas sage, dann wissen die Leute, ich denke das weiter, wie diese Leute, wie die, die ich parodiere oder karikiere, denken. Ja. Wenn ich es selbst sage, dann fühlen die Leute sich viel eher angegriffen und brüskiert und sind also nicht aufnahmefähig. Das hatte damit zu tun. Und insofern war es eine völlig absurde Situation, weil eben Sachen kritisiert wurden, die ich vorher erstens schon gesagt habe und zweitens, die auch eigentlich logisch waren. Also ich weiß nicht, ob ich in der Sendung, aber späterhin immer wieder, das für mich das Paradebeispiel war eben erst, dass dieser Lothar Wieler sofort nach Ausbruch der Pandemie in der ersten Woche schon im Fernsehen saß und wirklich wörtlich, also es ist keine Überzeichnung von mir, wörtlich gesagt hat, in Esslingen, das ist eine kleine Stadt bei Stuttgart, gab es gestern 12 Tote, heute sind es 14. Und neu Infizierte, nicht mal Tote, Infizierte. Und in Albstadt, das ist ein noch kleinerer Ort im Schwarzwald irgendwie, gestern waren es also 9 Infizierte, heute sind es 11. So. Mhm. Und das ist eine Hysterisierung machen. Und wenn man dann in der Summe ganz schnell gesagt es vergleicht, wir haben das erlebt in den 80er Jahren, als AIDS rauskam und man zwar erstmal wusste, es betraf Homosexuelle, es war sehr schnell klar, dass es auch andere Leute betraf, also Frauen, Kinder in Afrika, es war sehr schnell deutlich, dass nicht nur Homosexuelle betroffen waren davon. Die Todesrate war bei Corona ausgemacht nach WHO und RKI um die 1-2%. Bei AIDS war die Todesrate 100%. Wer es hatte, war tot. Und man hat sich nicht getraut, aus dem Glas des Freundes oder des Nachbarn zu trinken. So hysterisch war die Situation damals, weil man nicht wusste, wer sich wie ansteckt. Und dass man küssen durfte, kam erst 5 Jahre später raus und so. So, man hat nicht ein Restaurant und keinen Betrieb geschlossen. Und deswegen war diese Reaktion, was man allmählich auch anerkennt, vollkommen überzogen. Und das habe ich eben in allen Sendungen machen dürfen. Es will ich nicht, muss ich eben, darf ich nicht müde werden, immer wieder zu betonen. Ich hatte nie eine Maßgabe. Aber was man eben persönlich sagt, da war die Gesellschaft sehr gespalten, das muss man sagen. Da fing auch an, ich darf es gleich weiter fragen, da fing auch an, worauf du gleich sicher zu sprechen kommen willst, aber da fing eben dann etwas an, was eine Spaltung in der Demokratie man nennen kann. So. Mhm.
Ja, ich wollte vorher noch gerne zumindest angemerkt haben, du warst ja jetzt, ich dachte, ach wie schön, das passt ja auch zu unserem Gespräch, wenn ich schon mit Frau Maischberger damals anfange, du warst ja unlängst nochmal wieder da.
Ja, jetzt gerade vor ein
paar Tagen, ja. Genau, und da habe ich auch gedacht, ach, das ist ja hoffentlich die Gelegenheit, dann nochmal das aufzunehmen und zu sagen, ja Matthias, das ist ja die persönliche kurze Aufarbeitung. Mensch, du hattest ja so recht damals, wir haben übertrieben reagiert, gehört da vielleicht nicht hin, mag sein. Aber da
es hätte hingehört, aber es ist dann einfach, irgendwann ist auch gut, weißt du. Es ist jetzt also, man kann es ja schon nicht mehr hören. Ich habe es ja mehrfach gesagt und in allen Interviews und so weiter. Und irgendwann ist auch, also jetzt nochmal, die Leute können es auch nicht mehr hören, aber gut, ja.
Gut, also du verstehst nur, was ich versuche. Also es gibt ja für viele, die dann haben ein bisschen mehr gelitten als du und ich unter das darfst du jetzt nicht sagen, du wärst jetzt hier mal rausgecancelt und da wäre es natürlich ganz schick gewesen, es zumindest nochmal aufzunehmen. Aber Aufarbeitung, okay, sagst du, eigentlich eher, muss ja nicht sein. Gut, war ja trotzdem für mich so der Eindruck, ist das auch falsch, du warst ja die ganze Zeit da, du warst ja nicht so rausgecancelt und du hast ja relativ viel Freiheit beim SWR, oder?
Ja. Absolut, absolut. Das ist nicht einmal. Ich habe wirklich heftige Sachen gesagt, auch gegen alle Beteiligten. Also wie gesagt, Wieler, Lauterbach, auch die ganze Regierung und so weiter. Aber da war nie, das habe ich beim SWR sowieso in 40 Jahren nicht erlebt, dass irgendwie Direktiven gemacht wurden, das kannst du nicht sagen oder das geht nicht. Das habe ich nicht erlebt, nein.
Muss ich ehrlich sagen. Ja. Gut, aber dann lass uns das direkt aufnehmen. Das ist jetzt, weil du hast was Gutes und Wichtiges gesagt in dem zweiten Gespräch mit Frau Maischberger, dass du das als Geschäftsfehler schädigend empfindest, wenn irgendwelche Rentner jetzt verklagt werden, weil sie Schwachkopf
sind. Nein, mach mal weiter. Entschuldigung.
Sag du. Bitte.
Ich finde es geschäftsfähigend, dass sie mich nicht verklagt.
Ja, das meine ich.
Also, pardon, entschuldige bitte.
Genau, klar. Dass man da irgend so einen Rentner Oder jemand Witze über das Trampolinspringen macht ja auch. Und so, dass man sagt, dann die werden verklagt und du nicht. Ja. Das ist ja eher die Frage, hast du denn schon eine Antwort gefunden, was du jetzt machen könntest, damit du diese Klagen von den Rentnern wieder wegziehst? Oder?
Ja, nee, ich bemühe mich drum. Ich habe jetzt zum Beispiel bei der Sendung gestern, bei der vor zwei Wochen aufgezeichneten Sendung, die letzte Matthias Richling Show, da habe ich ein paar Sachen gemacht, die zu einer Klage. Habeck zum Beispiel habe ich als in einem Latrinengespräch dargestellt, statt einem Küchengespräch und so. Aber das kann man nicht provozieren, das kommt, wie es kommt. Also es muss ihnen nur hintertrieben. Ich habe gute Lust, die Sendung mal den zuzumailen oder so. Das habe ich bei Baerbock, sollte ich es vielleicht tun, aber inzwischen ist es sowieso in der Auflösung begriffen. Ich weiß gar nicht, ob ich da. Aber es macht eine. Ich hatte vor Jahrzehnten mal eine Geschichte, dass ich den Papst sehr angegriffen hatte wegen seiner AIDS-Politik. Es war damals Johannes Paul II. Und das habe ich schon mehrfach dann gemacht, auch im Fernsehen. Bei einer Sendung hat Herr Stoiber, der war damals Innenminister in Bayern, das entdeckt und hat mich dann auf Seite 1 der Presse geholt. Und da sprach man noch 15 Jahre davon. Das war ein großer Aufschwung. Und da sagte meine alte Freundin Lore Lorenz vom Düsseldorfer Komödien, sagte, so einen Skandal hätte ich auch gerne mal wieder. Also es bringt einem was. Das ist auch das, was ich nicht verstehe. Bei diesen Politikern habe ich ja gesagt, bei Sandra neulich auch, dass die selber nicht kapieren, dass sie es dadurch überhaupt erst bekannt machen. Also wenn man sich überlegt, dass Herr Habeck 735 Klagen laufen hat wegen so einem Mist, dass irgendeiner ihn Schwachkopf genannt hat oder so und dann noch in einer Variation einer Haarwaschmittelwerbung, also eine satirische Überhöhung im Grunde genommen, egal welches Niveau, aber immerhin, und dagegen zu klagen. Also das ist, jetzt weiß jeder, wer Herrn Habeck nicht kannte und auf den Namen nicht konnte, wird immer sagen, wie heißt denn der? Na, der Schwachkopf. So, das ist in dem Gedächtnis der Leute drin. Genauso wie bei Frau Strack-Zimmermann, die klagt gegen eine Frau. Das ist also durchgegangen für die Klägerin, dass sie die als Flintenweib bezeichnet hat. Ja, oder Erdogan, nicht? Jedem ist im Begriff, im Kopf jetzt, wenn er von Erdogan spricht, war da nicht was mit Ziegenficker? Ja, weil er zweimal geklagt hat in Deutschland gegen diese Sendung von dem Kollegen, der also vor 20.000 Zuschauern auf, weiß nicht, im Spartenfernsehen, also nicht mal im ZDF, dann dieses Häme-Gedicht veröffentlicht hat und so weiter. Hätte er nicht geklagt, hätte es kein Mensch wahrgenommen. So, das wissen die leider immer nicht und machen dadurch eben ihre Eigenbeleidigung, wenn es eine ist, noch bekannter. So, aber gut.
Aber es geht bisher nicht gegen dich, richtig? Also,
nein. Im Moment?
Ja, schade. Schade. Ich frage mich dann, ob man überhaupt die verurteilten relativ guten Scherze mit Trampolin zu oft gegen die Decke gesprungen oder sowas. Darf man das überhaupt zitieren, frage ich mich.
Natürlich zitiert man das. Doch, das ist ja auch der. Guck mal, ich weiß nicht, ob es verbieten sich jede Art von Beleidigung, das ist ganz klar. Ja, der Trick dabei ist, dass man die Beleidigung natürlich in der Umgehung zitieren kann. Also ich lasse Kretschmann-Strobel, mein berühmtes Duo, das ich seit 2011, also seit 2016 dann mit Herrn Strobel, aber Herrn Kretschmann seit 2011 spiele, in weiß ich wie viele Hunderten von Variationen und Szenen. Und dann diskutieren die darüber, dass die Grünen so beleidigt sind und dass sie auch beleidigt werden in persona, nicht nur als Partei. Und sie diskutieren darüber Beleidigungen hinsichtlich Ricarda Lang. Und dann sagt also Thomas Strobel, übrigens Herr Kretschmann, Ihre Ricarda Lang. Und da sagt Kretschmann, das ist eine Beleidigung. Ich habe doch gar nichts gesagt. Sie haben in beleidigender Weise gesprochen von unserer Ex-Co-Vorsitzenden Ricarda. Ich sagte, ich habe nur gesagt Ricarda Lang. Schon wieder. Ja, unsere verehrte Ricarda Lang wird permanent herabgesetzt als dumme Kuh, weil sie keine fertige Ausbildung hat, als zickig, weil sie immer aus ihrem Programm zitiert, statt richtige Antworten zu geben, und als inkompetente Fettmamsell, weil sie ernährungsmäßig darauf achten muss, in ihre Kleider zu passen. So, also er zitiert die Beleidigungen, um sie in Schutz zu nehmen. So geht's.
Ja, Wir machen gelegentlich auch sowas bei uns auf diesem Kanal. Ja, schön, ja, dass du das auf die Spitze, ja, treibst. Und,
so, und das geht dann. Aber so einfach so rauszuhauen, wobei man eben noch sagen muss, Frau Baerbock hat geklagt, weil sie als kleines Mädchen dargestellt wurde. Kleines Mädchen ist keine Beleidigung, also Entschuldigung. Und darüber Steuergelder zu nehmen, um Bürger zu verklagen, ist wirklich ein Aberwitz. Ich habe es im Buch, glaube ich, auch stehen, was du vielleicht gleich erwähnen wirst. Ich habe eine Passage, glaube ich, drin. Dankeschön. Da steht drin eine Passage von Konrad Adenauer. Der ist in seiner Amtszeit wahnsinnig diffamiert worden oder verhöhnt worden von Karikaturisten. Und als er zurückgetreten ist, hat er nochmal 5 der besten Karikaturisten eingeladen zu sich, damit sie ihn beim Nachmittagssehen nochmal karikieren und verhöhnt und lächerlich machen, zeichnen. Und das ist eine Größe, wo auch übrigens Adenauer oft gesagt hat, wenn die Kabarettisten mich nicht so bekannt gemacht hätten, hätte ich die Wahl nicht gewonnen. Und so, es bedingt sich ja immer, ja. Es ist also, wenn Politiker nicht erwähnt werden in der Satire, sind sie beleidigt. Und wenn sie beleidigt, also der Beleidigungsfaktor hat enorm zugenommen in der letzten Zeit.
Genau, das wollte ich, dann lass uns da einmal bitte kurz hineinhaken, bevor ich das Buch gleich nochmal hochhalte.
Ja, ja,
aber
ja,
auch dann, vielen Dank. Ja, ja, das geht gleich noch viel mehr um dieses Buch.
Ja, ja, ist gut,
ganz, das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir wenigstens eine Sekunde vertiefen dürfen, bitte. Weil du hast ja 50 Jahre nun hinter dir mit beleidigten Leberwürsten oder auch nicht, sind jetzt beleidigt, weil du sie nicht erwähnt hast.
Ja.
In diesem Buch, das empfehlen wir übrigens sehr, das ist wirklich extrem schön, ich stelle das gleich noch vor, hast du ja auch ein Beispiel mit dem Herrn Rau, auch da werden die Älteren sich erinnern. Ja. Mir schien das dann so, dem hat auch was nicht gefallen, was du gemacht hast. Unser früherer Bundespräsident, da war Bundespräsident, er, glaube ich, noch in
Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen.
Ja. Da hast du irgendwas gemacht und ihm hat das nicht gefallen. So, aber seine Reaktion war ja nicht, dich zu verklagen. Oder,
nein, das hat man damals nicht gemacht.
Genau, das ist ja aber eigentlich von Adenauer bis Laschet jüngst, der sich ja auch so geäußert hat und gesagt hat, nein, da müssen wir ja drüber stehen.
Ja, ja.
Ich frage mich dabei immer, ob du dann diese letzten 50 Jahre, wenn die Stimmung so gewesen wäre wie heute und der Majestätsbeleidigungsparagraf 188, ob du dann so weit gekommen wärst, ob man dich nicht irgendwie schon dann direkt...
Ich hätte dagegen gekämpft bis zum Verfassungsgericht. Ich hätte es durchgezogen. Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Frage von Gewohnheit auch und so weiter. Und man muss die Herrschaften dran gewöhnen. Und da muss man einfach, da kann man nicht einknicken. Das geht nicht. Wir haben es dann, das war leider, ich habe es vorhin angedeutet mit der Corona-Zeit. Da gab es 50 Kollegen und auch Schauspieler, das heißt Schauspieler, die dann keine eigenen Sachen geschrieben haben, 50 Einminüter über Corona und Corona-Wirkungen. Nicht Corona-leugnend, mit nicht. Also unter keinen, sondern einfach nur mit dem Tod umgehen, mit der Krankheit umgehen, mit den idiotischen Maßnahmen umgehen und so weiter. Großartige Sachen teilweise und die wurden sehr diffamiert, leider auch von Kollegen. Und 24 von denen haben dann zurückgezogen, was ich nicht getan, niemals getan hätte. Von denen vor allem zurückgezogen, die hilflos waren, weil sie es halt als Schauspieler interpretiert haben, gut interpretiert haben. Aber wenn man als Schauspieler was interpretiert, hast du es nicht selber zu Ende gedacht. Deswegen ist für mich immer wichtig in der Satire, ich mache keine fremden Texte, ich muss selber denken, was ich sage, weil nur so kann ich Argumenten, die gegen mich sprechen, parieren. Also sonst kann ich bei jedem Argument, was mich vielleicht widerlegen könnte, sagen, ja gut, ich habe es ja selber nicht geschrieben und so. Also die Gefahr besteht. Und das war eben dort so. Also ich wollte sagen, diese Stringenz, einfach an der Sache zu bleiben, das hätte ich nicht durchgehen, das hätte mir nicht gefallen lassen. Aber wie gesagt, die ganze Gesellschaft war damals anders. Ich habe es erlebt, am Anfang habe ich eine Nummer oder einige Nummern gemacht, über die sich der baden-württembergische erstmal Finanz- und dann Kulturminister oder umgekehrt, Gerhard Mayer-Vorfelder, ganz bekannt aus dem Sport auch und so weiter, der hatte sich beschwert bei meinem damaligen Intendanten. Und ich habe ein Jahr später erfahren, dass dieser Intendant ihm zurückgeschrieben hat, kluge Politiker wüssten doch, dass sie gegen Satire nichts machen können, und er hält ihn für einen klugen Politiker. Da war der Fall erledigt. So. Aber das war gesamtgesellschaftlich einfach, dass man so mit den, vielleicht hing es auch mit dem Liberalen Süden zusammen, dass man da anders umgegangen ist. Aber die Zeiten, diese Empfindlichkeit, das hat sich exorbitant geändert, muss man wirklich sagen. Ja. Aber nochmal gesagt, in der Corona-Zeit, in der sich dies so verändert, habe auch ich selbst da, selbst in diesem Finley, bis auf die zum Marschberger-Interview, habe ich das nicht erlebt. Es hat also selten, es hat sehr viel Zuspruch gegeben auf die Sendungen. Das Einzige, was immer wieder auffällig ist, dass wenn man das Wort AfD in den Mund nimmt, vollkommen neutral, gibt es eine bestimmte Prozentanzahl von Zuschauern, die sich empören, dass man plötzlich AfD-Bashing machen würde. Und so. Aber das ist das Einzige. Sonst über die kritisierte Corona-Politik hat sich bei mir, kann ich mich nicht erinnern, keiner beschwert.
Naja, wie gesagt, es scheint ja auch mehr so die Rentnerinnen zu treffen und die Rentner.
Also ich glaube, es hat wirklich zu tun, mit einer wie soll ich sagen, erstmal eine Formsache. Auf der Bühne, im Theater, ist das, wird dich vielleicht erschrecken, jetzt ist die Form oft wichtiger wie der Inhalt. Ich kann einen schrecklichen Inhalt so gut darstellen, dass alle rausgehen und sagen, es war prima. Und ich kann einen guten Inhalt so schlecht darstellen, dass alle sagen, es war katastrophal. Und insofern habe ich durch diese Form der Dialoge auch und der Figuren, die ich spiele, eine andere Möglichkeit, eine breitere Möglichkeit, Kritik unterzubringen. Das hat sicher damit zu tun. Aber gut, entschuldige, mach weiter. So.
Nee, ich höre dir aufmerksam zu. Also ich hatte die Hoffnung, dass du bestätigst, dass sich was geändert hat. Das tust du gerade. Also über die 50 Jahre, du bist ja nun mal, entschuldige auch, wenn du das vielleicht nicht gerne hörst, du bist schon über 40.
Ja, ich bin schon 40. Aber da muss man mal eingreifen. Jetzt, Karl Lager, weißt du, auffällig ist, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch so ist, wenn es jetzt heißt, Herr Scholz telefoniert mit Herrn Putin. Das ist eine Headline, die steht im Netz irgendwie drin und dann gibt es vielleicht keinen großen Kommentar, weil der Kommentar kommt erst nächsten Tags. Nur diese Headline, Scholz telefoniert mit Putin. Dann muss es unbedingt heißen, Herr Scholz 58 telefoniert mit Herrn Putin 62. Warum? Und da ist das, was Lagerfeld hat gesagt, wir haben einen Altersterrorismus, das ist wirklich gnadenlos. Ich kenne so viele 90-Jährige, die sind fitter als viele 20-Jährige und kenne viele 20-Jährige, unabhängig, dass ich viele tolle 20-Jährige kenne, die also eingeschlafener sind als 90-Jährige. Das sagt überhaupt nichts aus. Und das Zweite ist, ich habe es auch in dem Buch, ich hatte vor Jahrzehnten mal mit einem Mitarbeiter zusammengearbeitet, da war der 21 und ich war vielleicht 36. Das ist in dieser Alterskategorie ist das schon ein beträchtlicher Unterschied. Und wir sprachen über einen Kollegen von ihm, der sich auch für Literatur und Kabarett interessierte. Und dann sagte ich, wie alt ist denn der Kollege von dir? Und da sagt der 21er zu mir mit 36, so in unserem Alter.
Ja.
So. Ja. Also das zum Thema. Also bevor du dich noch weiter... So, jetzt
bevor
weiter.
Ich mich noch weiter in die falsche Richtung aus dem Fenster lehne, ja, ist schon in Ordnung, Matthias.
Das ist so unwichtig.
Ich wollte damit nur sagen, du bist ja ewig alterslos und altersweise mit deinen 30 Jahren, die du wirst, also in unserem Alter. Aber hast es geschafft, in diesen 30 Lebensjahren dann trotzdem 50 Jahre Berufserfahrung unterzubringen.
Ja, ja. Entschuldigung. Man sagt immer 50. 50 zählt erst ab der ersten Show. Aber eigentlich sind es, lass mich mal rechnen, sind eigentlich schon fast 55 Jahre mindestens, weil ich habe als Schüler schon angefangen.
Ja, es sind sogar noch mehr, ehrlich gesagt. Also wenn ich dich mal an dein Buch erinnern darf und jetzt darfst du mal eine Anekdote mir erzählen.
Ja.
Ich habe direkt, sagt dir das Staniolpapier was?
Ja, unglaublich. Ich habe das deswegen reingeschrieben. Ich bin immer in allen Interviews und Talkshows und so immer dagegen gewesen, gefragt zu werden über irgendwelche Privatissimi. Das heißt also, welche Marmelade isst du zum Frühstück? Mit wem bist du zusammen? Wie viele Kinder hast du? Bist du geschieden? Was hast du alles schon? Das interessiert mich selbst überhaupt gar nicht, weil ich sage, dadurch verstehst du einen Text über Olaf Scholz oder Frau Baerbock nicht mehr, wenn du weißt, ob ich morgens um 6 Uhr aufstehe oder erst um 9 Uhr. Das ist doch vollkommen uninteressant. So, ich habe trotzdem ein paar private Dinge hier reingeschrieben, die erklären, warum man so werden kann, also warum man überhaupt diesen Job machen kann. Und wir wohnten zusammen in den ersten paar Jahren meines Lebens in der Nähe von Stuttgart, einem kleinen schwäbischen Dorf, und hatten schwäbische Vermieter. Und zum Abschied schenkte mir also eine alte Schwäbin, Hausbesitzerin, ein kleines Paket mit glatt gestrichenen Staniolpapierchen. Und ich sagte als Fünfjähriger, war da denn Schokolade drin? Ja, sagt er wieder, Junge, das weiß, da war Schokolade drin. Da war das Verpackungspapier für Katzenzungen, die hatte sie rausgefressen und mir die Verpackung geschenkt. So. Also, und solche Dinge sind ganz witzig zu erfahren, wenn man wissen will, warum ich diesen Job gemacht habe.
Ja,
aber auch familiär natürlich auch, weißt du, es gibt sehr, ich habe über Familie nie gesprochen, aber meine Mutter konnte sehr sarkastisch, aber sehr komisch sein. Sie stürzte einmal, war sie schon über 70, weit über 70, und alles war richtig, war nichts gebrochen, aber es war alles, die ganze Seite war schwarz und so weiter. Ich bin also ins Krankenhaus geeilt und sie lag da und sagte, also guck mal, die ganze Seite war schwarz von Bluterguss, der ganzen Arm und der ganze Brust und die ganze Oberkörper rund und so. Und sie sagte, ich kann überhaupt nicht laufen. Ja, sag ich, du sollst ja auch gar nicht laufen. Nein, soll ich dir mal zeigen, wie ich nicht laufen kann? Nein, Mutter, bleib doch bitte liegen. Sie sprang aus dem Bett und hüpft um das Bett herum und humpelte ums Bett und sagte, siehst du, ich kann überhaupt nicht laufen, es geht überhaupt gar nicht. Und dann schmiss sie sich wieder ins Bett, riss die Beine hoch und sagte, meine Thrombose, ich muss auf meine Thrombose achten. Und dann verschränkte sie die Arme hinter dem Kopf, lehnte sich zurück, atmete aus und sagte, eigentlich wollte ich ein Würdealt werden. So. Und diese Dinge sind ganz schön zu erfahren, als Begleitmusik zu dem, was ich sonst mache.
Ja, ich halte das Buch gleich nochmal hoch.
Ich kann es ja auch mal hochhalten. Ja,
halte du das doch mal hoch, genau. Wir können das ja auch beide so in die Bildmitte halten.
Ja, überhaupt
niemand mehr von
daher so, diesem
Richtling auf allen Kanälen. Nein, ich hatte viel Freude daran, auch wenn ich jetzt die anderen Fragen streichen muss, also die ganzen privaten, die ich noch hatte, habe ich jetzt gerade gemacht.
Frag ruhig, ich muss ja nicht beantworten.
Nee, ich hatte ja gar keine.
Ach so.
Aber ich habe dem auch entnommen, die... ich weiß nicht, wie viel man jetzt spoilern und so sollte. Ich habe Freude gehabt. Ich will jetzt auch mal kurz das Buch aufmachen dürfen. Es sind nämlich ganz viele Bilder darin.
Ja.
240, oder? Wie viel hast du jetzt dargestellt?
Also es sind,
so
es
das
ist
mehr oder weniger volle Programm?
Genau. Oder? Und zwar alle, die ich in dieser Matthias Richenshow in 28 Jahren gespielt habe, fast alle, weil am Anfang habe ich keine Selfies oder Fotos gemacht davon und der Sender hat auch keine Fotos gemacht und deswegen sind bestimmt insgesamt über 260, aber hier sind 230 abgedruckt und zwar alphabetisch geordnet und die Geschichten dazu passen nicht zu den Bildern. Das muss jeder Zuschauer selber finden. Die meisten Bilder passen gar nicht zu den Geschichten, aber ist egal.
Ja, so. Ich dachte, das war ein Fehler von euch. Aber
nein, das war kein Fehler.
Das war Absicht, ja.
Ja. Gut, pass auf. Also es ist einfach, um diese Bilder, um diese Arbeit der Bühnen, der Maskenbildnerin zu dokumentieren, habe ich das gemacht und dann dachte ich, wer will sich das angucken, das guckt man einmal an und dann legt man es weg, wie ein Fotoband auch. Und deswegen sind die Geschichten dazu, die das ergänzen.
Denn da wir ja unter uns sind, will ich gestehen, dass ich einmal, ich gehe ja zum Lachen in den Keller immer und habe ja gar keinen. Deswegen, ich habe einmal doch sehr gelacht. Das war, als du deine Liebe zu Lisa, Name von der Redaktion geändert, beschrieben hast. Ich hatte also sowas auch mal in einem meiner ZDF-Filme gemacht, genau diese Pointe. Aber möchtest du das erzählen für alle?
Ja, kann ich erzählen.
Ist das so viel Teaser? Also der Buchtipp am Ende.
Ja.
War ja bemerkenswert daher auch
unglaublich.
Das Lachen bei mir.
Also es ist so, man muss sich vorstellen, die Geschichte ist auch insofern interessant, weil sie natürlich auch etwas zeigt von meinem Berufsleben und so, weil ich mir, ich gehe ja manchmal selber auf Zuschauer zu und sage, habe ich Ihnen neulich ein Autogramm gegeben? Sind die ganz verdutzt? Und so. Oder ich erinnere mich auch sehr viel an Leute, die nicht einfach nur was unterschrieben habe nach Jahren und Jahren. Das heißt also, diese Extrovertivität habe ich mir mühselig antrainiert und war früher als Schüler extrem introvertiert. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass ich also als Schüler, oder nicht nur ich, sondern die Mitschüler aus derselben Klasse haben keinen Kontakt oder in den seltensten Fällen Kontakt gehabt zu den Schülern zwei Klassen oder über oder unter oder unter einem so.
Ja.
Und so gab es eine Mitschülerin aus der zwei Klassen unter mir, also zwei Jahre jünger, ein bildhübsches Mädchen, also blond und wunder, ganz zarte Gesichtszüge und also wunder, aber ich habe sie nie sprechen hören, ich bin nie ihr zu nahe gekommen, aber ich habe sie mindestens, sie war so introvertiert, dass ich ihr mindestens ein Jahr lang hinterher gehimmelt habe, ohne es zu wagen, sie anzusprechen. Und irgendwann ergab es sich, weil wir für eine Weihnachtsfeier zusammengetrommelt wurden, aus allen Klassen, um Weihnachtsspiel und Gesänge aufzuführen und so weiter. Und durch Zufall steht sie also direkt hinter mir und ich merke das auch noch, und dass sie plötzlich wurde ganz aufgeregt, und dann gingen wir in die große Pause und die Mitschüler, meine Kumpel haben gesagt, nein, ich muss noch, warte. Und denke, jetzt ergreife ich die Gelegenheit und spreche sie an. Und ich spürte schon ihre Nähe, sie war also wirklich direkt hinter mir, und hole Luft und drehe mich um und sage zu ihr, soll ich dir was mitbringen aus der Kantine? Und sie dreht sich um, diese blonden, hübschen Haare fallen über dieses wunderhübsche Gesicht, und sie hat in diesem schwäbischen, urschwäbischen Ton, sagt sie zu mir, tätst es! Für Hochdeutsche, tätest du das? So. Ja. Da war dann, ich habe nie wieder im Leben erlebt, dass Erotik sich so schnell verflüchtigen kann. Aber man muss dazu sagen, wir haben eine sehr, sehr nette Freundschaft aufgebaut danach, rein platonischer Art natürlich. Wir sind ins Theater zusammengegangen, wir haben uns ausgetauscht, gerade was Literatur angeht und so weiter. Und dann haben wir uns nach dem Abitur verloren. Und Jahre später spielte ich in ihrer Stadt. Sie war also, hatte studiert und war auch was geworden, war gescheite Frau, so ist nicht. Und dann kam sie nach der Vorstellung, ob ich noch mit zu ihr nach Hause komme. Sie hatte zwei Kinder und war verheiratet und so. Sag ich, ja, ich bin aber nicht allein, mein Mitarbeiter ist, ja, es macht nichts. So. Und dann unterhielten wir uns über alte Zeiten und so weiter. Und dann sagte sie, weißt du, da hast doch du mir noch das Buch geschenkt, da Säckel vom Satter. Und ich guckte mal, ich sag, was? Säckel vom Satter. Ich weiß nicht, was du meinst. Ha, doch, Säckel vom Satter. Und da dachte ich, ja gut, gib Ruhe. Also ich, ja, ach so, dachte ich, ja, interessant so. Und mein Mitarbeiter und ich, wir guckten uns an, so, was soll das sein? Also keine Ahnung. Und wir fuhren zurück und dann fiel es uns, man muss das für Hochdeutsche, Säckel ist, es gibt im Schwäbischen das Wort, du Säckel. Also Säckel heißt, du Depp, du Idiot, du Säckel. Ja. Aber es gibt auch die Kurzform, wie man sagt, zum Beispiel im Schwäbischen sagt man nicht die Butter, sondern der Butter oder Sputter. Ja? Ja. Das Butter. Und so dachten wir, kam ich dran, Säckel ist vielleicht das Ekel, also das Ekel. Ah. Nein, sie meinte der Ekel von Sartre. Säckel vom Sartre. So. Also da war ich froh, dass die Hochzeit nicht geklappt hat, weil das hätte ich nicht lange ausgehalten. Also solche Geschichten stehen auch drin. Das prägt auch für den Job, ja.
Ja, also am liebsten würden wir das jetzt machen. Wir machen jetzt 2 Stunden weiter. Du erzählst einfach alles, was natürlich in diesem Buch steht. Ich habe noch mehr Spaß. Wie gesagt, ich hatte viel Spaß damit. Wir halten das jetzt zum letzten Mal nochmal hoch. Für jeden, der ein bisschen Freude mag. Große Empfehlung. Aber ich empfehle auch weiter das Virus. Und darauf kommen wir jetzt nochmal zurück, wenn wir dürfen. Wir zwei, ja, Matthias. Ja, natürlich. Weil das mit dem Zeitzeugen meinte ich ja ernst. Ich weiß, du bist ja gefühlt und auch tatsächlich 30 oder in unserem Alter. Aber dennoch, also nochmal zurück zu dieser, denn dieses Format ist ja nicht unser normales B&B-Format. Da ist ja auch so ein Matthias mit drin. Das ist ja Besuch und B. Und darunter steht die Frage, und was machen wir jetzt? So, wenn du magst, folg mir nochmal bitte 2 Sekunden oder sowas. Oder ja. Entwirf mal was, weil das beantworten natürlich all meine Gäste unterschiedlich, und einige sagen, was willst du überhaupt, das ist doch alles gut, und andere sagen, ja, wir machen gar nichts. Aber wenn sich jemand so viel, und jetzt habe ich noch ein Buch von dir, und nicht seit gestern, sondern auch schon länger, kann man nicht mehr kaufen wahrscheinlich. Ach, nee, ja. Deutschland to go ist übrigens auch ein schöner Titel. Das ist, glaube ich, 2012 gewesen. Und auch da war dir, auch wenn du Satire und Kabarett, und der macht ja nur Spaß, ich merke da einen gewissen Ernst, sagen wir es mal so, als Motivation und als Grund dahinter. Ja. Auch da geht es ja schon die ganze Zeit um Demokratie. So, da würde ich dich gerne mal fragen, welche du überhaupt meinst.
Welche Demokratie ich
meine? Ja, welche Demokratie du meinst, also welche hier gemeint ist mit dem Virus und mit dem damaligen. Das klingt ja nach einer blöden Frage, das weiß ich, aber es gibt ja verschiedene, die griechische und die amerikanische. Richtig. Und die rumänische. Ja. Das sind ja sehr, sehr verschiedene Ausprägungen.
Ja, klar. Also
klingt ja erstmal gut. Also, dass wir, wie weit sind wir davon entfernt von demokratischen Zuständen? Sind wir noch mittendrin? Und wie sieht die aus, die du dir vorstellst?
Also das lässt sich natürlich nicht mit zwei Sätzen beantworten, weil das eigentlich also auch für eine Doktorarbeit, wie ich mir das vorstelle, Tatsache ist, was ich mir wünschen würde, ist, dass man Bürger mehr einbindet, wie in der Schweiz zum Beispiel. In der Schweiz, wenn es also kann auch ins Ausufern, das weiß ich auch. In der Schweiz werden Bürgerbefragungen sehr häufig durchgeführt. Wenn es um Kinderspielplatz geht, da kriegen die Leute aber so ein Konvolut von Informationen, die sie dann durcharbeiten. Es kann auch mal schief gehen, wie bei in Migrantenfragen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen das Interesse an der Politik würde dadurch sicher verstärkt, wenn Bürger selber mehr sich beteiligen könnten, als nur alle 4 Jahre ihre Stimme abzugeben und dann eigentlich keinen Einfluss mehr zu haben oder jedenfalls auch keinen gefühlten Einfluss zu haben. Mhm. Ich merke es, wenn ich in der Schweiz spiele, dass zum Beispiel das Interesse an deutscher Politik, was die Schweiz ja auch beeinflusst, enorm ist. Also das Bewusstsein und dieses Erinnerungsvermögen an Politiker, die bei uns längst vergessen sind, ist bei denen großartig. Und das politische Interesse empfinde ich als groß. Das mag damit zusammenhängen, dass sie einfach beteiligter werden. Mhm. Und das Zweite ist auch, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich habe es so in Erinnerung, dass in der Regierung eben alles beteiligt sind. Alle Parteien beteiligt sind. Und wer nur wenig Stimme hat, kriegt nur einen Minister und so. Und das ist die Frage, ob nicht mal probierbar wäre, um alle zu beteiligen, im Gegensatz zu Amerika, ne, wo es dann auch so ausgehen kann wie bei der letzten Wahl oder bei der vorletzten mit Clinton, wo Clinton eigentlich mehr Stimmen hatte und trotzdem Trump gewonnen hat, weil er einfach the winner takes it all und so weiter hat. Beteiligung von allen, eine Größtkoalition zu machen, das ist die Frage, ob das in einem Land wie Deutschland möglich wäre und ob das nicht schon schneller zersplitten würde, als die Ampel es jetzt getan hat. Also ich glaube, eine größere Akzeptanz der Bürger. Wir sehen es zum Beispiel auch, nicht nur der Bürger, sondern auch anderer Meinungen. Also auch natürlich haben wir die Geschichte mit der AfD bei uns in Deutschland und es gibt die berühmte Brandmauer, die ich für ziemlich idiotisch halte, weil im Grunde genommen kann man sie genau umdrehen. Die AfD braucht bloß einen Antrag beizubringen im Bundestag. Wir wollen ein Verbot der AfD und alle müssen dagegen sein, weil der Antrag von der AfD eingebracht wurde. Ja. Und so würde es weitergehen. Also Sie könnten das auf die Spitze treiben. Wir hatten hier in Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart, in Backnang gab es einen Antrag von der kommunalen AfD, ein Theater, ganz normales kleines Theater zu unterstützen. Ein paar grüne Abgeordnete waren dafür und Frau Ricarda Lang sagte dann, das geht überhaupt gar nicht, kein Antrag der AfD geht durch. Und das ist dann so eine Brüskierung, eine Undifferenzierung, und dieses Wort Undifferenziertheit ist wirklich sehr überhandnehmend in Deutschland, sowohl personell wie auch persönlich, wie auch politisch. Das heißt also, mehr darauf einzugehen, was ist machbar? Und in Dänemark, ist das nicht in Dänemark so, dass die SPD sehr viele Maßnahmen umgesetzt hat, die eben die dortigen Rechten gefordert haben? Stichwort Migration, Stichwort. Und die AfD ist in Dänemark bei 2,6%, wenn ich es recht erinnere, oder die Rechten und so weiter. Das heißt also, nicht brüst zu sagen, so wir machen das. Ohne jetzt ein Statement dafür oder dagegen abzugeben, man muss Menschen verstehen, die hören von unserem von Sozialausgaben, gehen 63,5% in die Migration, von denen viele kommunale Bereiche sich wahnsinnig überlastet fühlen. Und wenn das dann noch dazu kommt, die Menschen sind nicht so interessiert an Politik, dass sie dann das argumentativ gegeneinander halten können und ja und Menschlichkeit und hin und her und so weiter, sondern die haben diese Zahlen und sehen, was sie nicht haben und vergleichen das natürlich. Und kommt auch Neid dazu, ist ganz klar. Aber den Menschen einfach mehr zuzuhören, einfach mehr auf die Menschen zuzugehen, sagen, wieso, also wie können wir das lösen? Wo können wir einen Kompromiss finden? Und das fehlt also wirklich ziemlich. Hat auch in der Ampel extrem gefehlt. Mhm.
Ja, also das ist gut, wenn man sich jetzt dann die jenseits der Brandmauern die Positionen von teilweise von der AfD, aber auch dann die von Sarah Wagenknecht daneben liegt, dann hast du ja auch da wieder Positionen, wo man dann sagen würde, das ist aber eigentlich eine AfD-Position, das muss jetzt auch weg. Also ich muss gerade dran denken, weil Sarah Wagenknecht zu Recht das Gleiche anführt wie du und sagt, ihr müsst doch einfach nur berücksichtigen, dass die Menschen da draußen, und das sind Menschen, das sind keine dummen kleinen Kinder, ja, das sind alles Menschen, die haben dann einfach in ihrer Nachbarschaft die ganz konkrete Sorge, haben irgendeine Sorge und das müsst ihr euch anhören. Ja, das so ist doch deshalb noch lange keine weißt du, rechte Position.
Ich will es noch etwas weiterführen, gerade wenn wir bei einer Migration sind, da kommen die Flüchtlinge aus der Ukraine dazu und so weiter. Und wer es dann, und die Situation ist unerträglich natürlich und wir können das nicht nachvollziehen, dass ein Wahnsinniger da sich dermaßen aufhört wie Herr Putin und da einfällt und wir haben keine Möglichkeit, er ist für nichts ansprechbar und so weiter. Trotzdem werde ich nicht müde zu erinnern, als die Sowjetrussen eingefallen sind in Afghanistan, also 76, 74 und haben Brandt und Schmidt immer gesagt, wir müssen die Gesprächsbereitschaft aufrechterhalten. Mhm. Das heißt nicht, dass sie gleich im Kreml eingefallen sind. Wenn heute denselben Satz ohne weitere Ausführung Frau Schwarz oder Frau Krone-Schmalz sagen, die eine große Ahnung hat von den Russen, weil sie jahrelang so als Korrespondentin war, dann werden die öffentlich gelyncht. Die Frau Krone-Schmalz wird ausgeladen. Und das nicht diskutieren zu können, zu sagen, okay, egal wie, Afghanistan, gut, dass der Einfall war deswegen anders wie in der Ukraine, das weiß ich auch, aber trotzdem die Gefahr, die gedroht hat von Sowjetrussland, Kalter Krieg und so weiter, war mindestens so groß. Deutschland war ausersehen als atomares Schlachtfeld für die Großmächte, wenn das hochgegangen wäre. Also die Gefahr war mindestens so groß wie jetzt. Und trotzdem haben Brandt eben mit seiner Ostpolitik die Gesprächsbereitschaft gesucht und sie waren am Ende erfolgreich. Und allein das zu diskutieren, also diese Unfähigkeit zu sagen, wir hören uns das mal an und widerlegen es argumentativ, ja, statt die Leute fertig zu machen, und als Rechtsradikale, Rechtsextreme gleich einzustufen, das finde ich wirklich gnadenlos.
Woran liegt das? Also Egon Bahr wäre heute nicht mehr tragbar.
Ja, das, ja, so.
Sind wir uns einig. Also es gibt überhaupt, man darf auch nicht mehr sagen, Frieden ist doch eigentlich eine bessere Idee, als sich über den Haufen zu schießen. Ja. Auch das ist ja schon rechts.
Ja, ist richtig.
Woher kommt das? Also wir sind so aufgewachsen, du und ich, mit dieser Überzeugung auch, dass man sagt, natürlich wollen wir nicht, dass Leute über den Haufen geschossen werden. Selbst wenn man sagt, ich bin bei der Bundeswehr, sagt man, ich möchte gerne erschossen werden. Das ist ja nicht das Ziel. Woher kommt das? Was ist da passiert?
Also ich denke, es hat zu tun, weißt du, ganz urgesellschaftlich mit einer Entwicklung, die natürlich mit dem Netz zu tun hat. Das heißt, mit dem Netz heißt, etwas tiefergehend gesagt, mit der Unbeobachtbarkeit derer, die aktiv sind. Also ich kann jetzt ins Netz was reinschreiben und kriege keine Reaktion. Das ist für mich im Grunde genommen wie, wenn du im Auto fährst und dich echauffierst über den Vordermann, dann scheißt du den zusammen und der hört's ja gar nicht und bist unflätig. In dem Moment, wo der aussteigen würde und du kurbelst das Fenster runter und der sagt zu dir, tut mir leid, mein Wagen ist stehen geblieben und können Sie mir ändert sich die ganze Person. Also du änderst dein ganzes Verhalten plötzlich und hilfst ihm vielleicht auch noch und so weiter. Und dieser Akt, der findet im Netz nicht statt.
Ja.
Das heißt, geht sogar so weit, dass wenn du jetzt einen Politiker oder irgendeinen Aktivisten oder irgendeinen Radikalen widerlegst im Netz, in einer Talkshow und der muss auch zugeben, dass er widerlegt ist, dann geht er raus ins Netz und verbreitet auf 10 Social-Media-Seiten genau wieder das Gegenteil und dann steht das drin und er schlägt dann das, womit er widerlegt worden ist. Und diese Singularisierung des Menschen und diese auch Vereinsamung natürlich und dadurch auch und auch Wichtigmachung des Einzelnen hat damit zu tun natürlich. Weißt du, wenn ich mir überlege, dass also heute auf Minute 12:03 gleich irgendwelche Straßenpassanten gefragt werden, was sie zu Herrn Scholz sagen oder zu Frau Baerbock oder was sie zu Herrn früher gab es Leserbriefe, die wurden veröffentlicht auf Seite 26 und dann wurden sie noch zusammengekürzt, falls sie zu diffamierend gewesen sind. Also diese Wichtigkeit des Einzelnen ist maßlos übertrieben und das hat damit zu tun, dass jeder eben raushauen kann, was er will und auch gehört wird. Das ist auch das Problem. Es müsste nicht jeder gehört werden.
Oder erst nach 4 Wochen Wartezeit, wo man ihm noch eine Gelegenheit gibt, sich das nochmal zu überlegen.
Das werden wir halt nicht ändern. Ich sage dir ganz klar, Das ist etwas, was nicht rückschraubbar ist. Es ist nur rückschraubbar durch eine, ja, wenn ich es verkürzt sage, durch eine Katastrophe, wo die Leute wieder Menschlichkeit spüren müssen, dass sie sich brauchen, dass sie einander helfen müssen und so weiter. Aber vorher kriegst du das nicht hin. Das ist eine Entwicklung, die immer weitergeht und die auch mit einer, weißt du, auch mit Singularisierung heißt für mich natürlich auch, wir sprechen immer von der Generation Z. Erlebe ich ja selber mit Mitarbeitern ganz reizend, aber überspitzt gesagt, die beim Vorstellungsgespräch sagen, ich will 3 Monate Urlaub und 2 Tage Woche haben und die nach 3 Stunden schon sagen, oh, jetzt ist aber Schluss für heute und so weiter. Das heißt, das hat damit auch zu tun, ja, also die Disziplin, zum Beispiel Disziplin, sage ich natürlich aus meinem Job ganz besonders, ist sie ganz extrem gefragt. Ich kann nicht für 500 Leute treten und sagen, auch mein Mitarbeiter hat leider, der kann die Technik heute mal, wir können die schon spielen, wir hat leider einen kleinen Schnupfen, also es geht leider nicht und so. Auch da gibt es Unterschiede natürlich, also Disziplin in meinem Job, im Theater, im Ballett, im Konzertsaal ist eine andere wie jetzt, was weiß ich, im normalen Büro oder im Homeoffice, aber gut. Trotzdem es geht ja auch um eine Eigendisziplin irgendwie für sich selbst, was zu erreichen und so weiter und das ändert sich aber gerade, muss ich sagen. Ich habe in der letzten Zeit einige junge Leute kennengelernt im Alter von 20 bis 23, die wieder konträr entgegen der Art sich entwickeln, wie man es der Generation Z nachsagt, so rum. Bisschen schwieriger Satz, also gut.
Gut, aber eben war trotzdem das, ich glaube, du hast meine Bücher wahrscheinlich gelesen, das macht aber auch nichts, aber ich nicke dazu, wenn du sagst, ich habe das bei dir aufmerksam gelesen, also nicht, dass es so Veränderungen gibt, eine größere Ungeduld bei allen und eine Aggressivität hat zugenommen. Und dann hast du eben beschrieben, dass man sich ja auch gut verstecken kann hinter irgendwelchen sozialen Netzen und Pseudonymen und sonst was. Aber das Fazit hast du eben mal mitgesprochen, es muss wohl erstmal richtig knallen oder es muss mal zu einem Schockerlebnis kommen. Das teile ich, weil... Mhm. Wir sprechen ja jetzt auch gelegentlich über den Weg von Herrn Milay oder wie er heißt und ja. Herr Krall macht Vorschläge und. Das ist mir alles zu optimistisch, weil ich nicht wüsste, wie man das hier durchsetzen will. Erlaube mir kurz das Statement in Zusammenfassung auch von dem, was dann ausnahmsweise mal klug Herr Poschardt sagt. Es ist hier alles so verzahnt, also auch die Demokratie so ein bisschen schwierig, dass man sagt, die Politik kann dann die Medien auch beeinflussen und es können Paragraphen aufgestellt werden, wo jeder Kommunalmajestät geschützt wird vor der Kritik des Bürgers, dass wir da ohne ein bisschen was Unruhiges wahrscheinlich gar nicht hinkommen. Das sehe ich, höre ich bei dir auch, ne? Dass man das jetzt nicht.
Ja, das ist aber kann. Zu wenig, weißt du. Ich habe es in der Corona-Zeit schon gesagt, wo Menschen eingesperrt wurden und sie haben eigentlich nicht verstanden, warum. Mhm. Und wenn sie nicht regierungssubaltern geworden sind, dass sie einfach was geglaubt haben, weil man es ihnen nicht genau erklären konnte. Ja, du darfst nachts nicht alleine spazieren gehen, auch wenn gar keiner in der Nähe ist, weil das Virus könnte auch über die Luft kommen. Oh, über die Luft. Also da waren wir schon bei der katholischen Kirche im Mittelalter, dass uns irgendwas angedroht wurde, was wir eben nicht erklären können. So, es muss wirklich, und ich habe dann in der Corona-Zeit gesagt, damit alle das verstehen, irgendwie musst du erst 10 Corona-Tote vor die Haustür legen, dann sind die Leute. Oder anders ausgedrückt, in der Zeit des, wissen ja nur wir 100-Jährigen noch, im 80er Jahren gab es die Ozongeschichte und der saure Wald und der kaputte Wald und diese und so. Und dann habe ich auch gesagt, es ändert sich, das war ja für uns nicht, wir sahen den kaputten Wald, aber was machst du mit dem kaputten Wald? Das interessiert dich im Grunde genommen auch nicht. Es interessiert dich schon, aber du änderst dann nicht. Da habe ich damals gesagt, erst wenn die Leute mit blauem Schaum vor dem Mund auf der Straße liegen, ändert sich etwas. Das heißt, die Leute müssen persönlich unter etwas leiden. Dann sind sie bereit, sowas zu tun. Guck mal, du kannst reden, was du willst über Umweltverschmutzung oder über Müll, den wir ablagern in dritte Weltländern und so weiter. Jeder hat heute mindestens eine Mülltonne vor dem Haus. 150 Liter ist noch klein, wahrscheinlich größer. Als Kind war, waren wir eine Familie mit Vater, Mutter und 2 Kindern und wir hatten wirklich eine Mülltonne vor dem Haus, die war eine Zinktonne mit einem Deckel drauf, die hatte vielleicht 30 Liter. Und die wurde einmal in der Woche geleert und die war nicht voll am Ende der Woche. So, daran sieht, warum? Weil meine Eltern aufgewachsen waren im Zweiten Weltkrieg und dort erwachsen wurden in der Zeit und gespart haben, auch natürlich Energie gespart haben. Wenn ich aus dem Zimmer gegangen bin und habe das Licht nicht ausgemacht und war allein im Zimmer, hat mein Vater mich angeraust. Wenn ich in die Küche bin, rief mein Vater mir schon hinterher, Kühlschranktür zu, da hatte ich noch gar nicht aufgemacht. So, warum? Weil er aus der Not heraus wusste, aus dem Zweiten Weltkrieg und aus der Nazizeit, was man vermissen kann und wie schnell es geht, dass man nichts mehr hat und so weiter. Da war es nicht aus Umweltgründen. Und wir sind heute angehalten, aus Umweltgründen das zu tun, sehen dann aber gleichzeitig, dass China, was weiß ich, 300 Kohlekraftwerke baut und holen unseren Atomstrom aus Frankreich. Wir bauen unsere Atomkraftwerke ab. Und das ist dann so eine Verlogenheit, die da noch mitspielt. Aber wir leiden nicht drunter. Das heißt also, wir haben keine Not. Das sind alles Marginalien, die wir dann machen. Wir sagen, ja, wir müssen jetzt den Müll um 10% reduzieren. Ich bitte dich. Und nächstes Jahr sind wieder 2 Millionen Leute mehr auf der Welt und die verbrauchen mindestens so viel Müll, da gleicht sich das wieder aus. Also so kommen wir nicht weiter.
Ja, ich muss aber ganz kurz den Philosophen Richling noch mal ganz kurz zitieren, weil der hat, glaube ich, in diesem Buch, den Wissenschaftsjournalisten Richling, der hat, glaube ich, in dem Buch erklärt, dass, vielleicht täusche ich mich auch, dass die Mülltonnen damals so klein waren, lag daran, dass ihr die Verpackung gegessen habt.
Ja, so war es ja auch.
Das war kein Plastik.
Guck doch, das ist doch absurd. Guck mal, nur die Absurdität. Ich habe neulich mit einem Gastronom gesprochen, die sind jetzt verpflichtet, Strohhalme dürfen nicht mehr aus Plastik sein.
Nein, Mathehefte zusammengerollte, so nennt meine Tochter das.
Ja, zum Beispiel, oder sie sind eben aus Stroh oder sie sind aus Papier oder so. Aber diese Strohhalme, die du angeboten bekommst, sind verpackt in Plastik.
Ja, gut, muss ja konsequent sein.
Natürlich, ja. Also von da, das ist absurd. Also das ist also gut. Ja, jedenfalls, wir haben die Verpackung mitgegessen. Nein, weil wir, ich erinnere, unsere Nachbarin ist jeden Tag mit einem Bottich rüber zum Kolonialwarenhändler und hat sich da Milch reinpumpen lassen in ihren kleinen Topf. Und dann ist sie wieder nach Hause gedackelt und so weiter. Das ist halt nicht mehr möglich, weiß ich schon. Aber da gab es, das, guck mal, es ist so viele Dinge sind, wenn ich zum Beispiel Paprika kaufe, dann gibt es also in meinem Markt gibt es also Paprika einzeln und da gibt es immer noch ein Dreierpack in Plastik eingepackt. Mhm. Und du fragst dich, warum? Also wieso müssen drei in Plastik eingepackt sein? Und einzeln kann ich sie auch kaufen. Die einzelnen sind nicht teurer als das Dreierpack, aber egal.
So. Gut, aber das heißt, also das sind ja alles dann wären so Korrekturen mit der Nagelschere und das nützt
ist wirklich wahr.
Am Ende nichts. Ne?
Also es dass nützt man, nein.
Heißt, wenn wir schon als Propheten uns versuchen, so kurz vor Weihnachten, wir versuchen auch gleich was Optimistisches, aber es wird wahrscheinlich auch so kommen, oder? Dass man ein bisschen schmerzhafteren Einschnitt merkt. Ich würde das unterschreiben wollen. Wir drucken uns unser Geld selbst und so weiter. Es ist ja alles ein ziemlich, ziemlich verrücktes Modell. Ja. Dass man sagt, unter rationalen Gesichtspunkten geht das schon lange nicht mehr. Aber wir machen einfach noch ein bisschen weiter, bis eine Maschine, die nicht funktioniert, dann irgendwann mal stehen bleibt. Und dann steht sie halt auch, oder?
Das, ja, guck mal.
Das wäre meine Hoffnung, entschuldige mich, das sage ich. Ich weiß nicht, ob du die teilst. Dass, ich weiß nicht, wie groß meine Hoffnung ist, dass nach einem solchen Knall oder Sand im Getriebe, was auch immer passiert an wirklicher Bremse, sich die Menschen darauf besinnen, dass da nebenan auch Menschen sind. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Wäre gerne optimistisch, aber...
Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob... Guck mal, zwei Dinge oder eine Sache. Wir haben gesehen an... Um nochmal auf Corona, aber dann ist auch gut, zu sprechen zu kommen. Corona hat also bewirkt, wir haben also gesehen, Wuhan zum Beispiel, da fing es an, die Chinesen haben sofort das stillgelegt und kein Verkehr und kein Fliegen und nichts. In 14 Tagen war der Himmel blau über Wuhan. Also die Natur erholt sich relativ schnell. Das ist der Hoffnungsträger. Das Zweite ist aber, wir waren angehalten, irgendwie Maske natürlich, Abstand zu halten und man hat in den Tankstellen und Supermärkten hat man so Plexiglas vor die Dinge. Distanz war angesagt und so weiter. Corona ist noch nicht so lange her. Trotzdem baut man diese Scheiben ab, weil du kannst ja dich nicht nur anstecken mit Corona. Es stehen Leute nach der Vorstellung und wollen mein Buch signiert haben. Dann würde man doch denken, aus der Erfahrung von Corona halten sie ein bisschen Abstand. Nein, sie beugen sich überall und sagen, sie waren großartig. Da habe ich schon die nächste Grippe. Nicht gleich Corona, aber irgendwas anderes habe ich dauernd, weil irgendwelche die Distanz nicht einhalten können. Und du möchtest denken, nach dieser dramatischen Zeit von Corona haben sie wenigstens das gelernt, dass es sinnvoll ist, Abstand zu halten. Nein, nein, es geht ganz schnell. Das heißt, der Rückfall der Menschen, ihre alten Gewohnheiten, ich glaube allmählich, je länger wir reden, ich glaube nicht mal eine Katastrophe nützt.
Da wollen wir ja gar nicht hin. Wir wollen doch jetzt, also wenn wir am Heiligabend Mittag sind.
Ach so, Heiligabend, richtig.
Ja, wollen wir doch jetzt einfach noch 2 Minuten gute Laune verbreiten.
Na gut,
sonst kommt das. Matthias, wenn wir noch 2 Minuten weitermachen, dann
machen die Leute kein Weihnachten mehr auf jeden Fall.
Doch, aber das steht nicht in deinem Buch. Was machst du denn heute noch? Musst du noch die Tanne einpacken oder hast
nein,
du
nein, ich lasse, ich lasse, ich bin ja bei einer Zweitfamilie sozusagen und mehr gibt es nicht. Und da ist dann ganz normal, also nicht besonders. Ist relativ klein und übersichtlich und ich will auch nichts weiter wissen, sonst ist okay.
Ja. Ja, okay.
Ja, es ist ja, die Kinder sind alle erwachsen, mit denen es früher sinnvoll war, Weihnachten zu feiern. Insofern, ja.
Gut, naja, wir hatten.
Gibt's alte Erinnerungen.
Der andere Matthias, der Burchard, mit dem ich normalerweise sende, der hatte ja dann schon das kommende Herodesfest. Also, so, weil das mit dem Kinder sind ja schlecht für die Umwelt und so. Mhm. Also, dieses Jahr feiern wir, glaube ich, noch Weihnachten und ich habe das jetzt auch leider nur deshalb nicht vertieft mit dem. Wir brauchen jetzt mal eine größere Zäsur, weil das machen wir lieber nach Weihnachten. Glaube ich. Wir haben jetzt heute gute Laune und lesen unter dem Weihnachtsbaum.
Ja. Vielleicht kann ich noch eine kleine Geschichte erzählen.
Ja, du kannst mich kann ja auch überlegen.
Das kann ich ja. Guck mal, in dieser Zeit, wenn wir schon so viel von Katastrophen gesprochen haben, gerade bei den Freunden, bei der Familie, bei der ich jetzt bin, ich bin ja in Stuttgart, aber diese Familie ist also in Nordrhein-Westfalen und vor vielen, vielen Jahren, also die Frage ist, wie gehe ich mit Katastrophen um? Ja. Wie verhalte ich mich in Katastrophenzeiten oder im Augenblick einer Katastrophe? Und es gab also einen furchtbaren Sturm, die Hundertjährigen werden sich noch erinnern unter uns, und zwar namens Lothar 1999. Er fegte über das Elsass und hat 140.000 Bäume niedergemäht und er kam auch nach Süddeutschland. Und ich war im Begriff, nach Nordrhein-Westfalen zu reisen, zu meiner Familie. Und stehe am Fenster und sehe, wie eine alte Tanne in der Mitte abbricht und auf die Straße stürzt oder auf einen Gehweg stürzt. So. Und in dem Moment kommt im Radio, also keine Autofahrten bitte, verlassen Sie nicht das Haus, wir geben wieder Entwarnung und so weiter. Und ich rief also dann an die mich erwartet haben und sagte also, hör mal, was soll ich machen? Die Tanne ist abgebrochen und liegt auf dem Gehweg und im Radio sagen sie, du sollst nicht raus und du sollst nicht Auto fahren, was mache ich denn jetzt? Antwort: Gegessen wird um 6. Ja, doch, hat sich erledigt.
Ja.
Das war die Antwort.
Sehr schön.
Gefälligst damit um.
Ja.
Gegessen wird um 6, Schluss.
Du hast egal. Eben schon.
Und wenn die Welt untergeht, gegessen wird um 6.
Auch heute. Aber ich wollte also abschließen.
Oder auch noch eine letzte Geschichte für Weihnachten natürlich. Für Weihnachten Gotthilf Fischer, der berühmte Dirigent und Chorleiter, der seine 1000 Kopf große Chöre durch die Welt buxiert hat. Gotthilf Fischer traf ich am Flughafen und da sage ich, du bist ja heute alleine, hast du denn deinen Chor nicht dabei? Nein, sagt er, die müssen proben zu Hause, ich habe einen neuen Choral geschrieben. Ich sage, welchen denn, was denn? Ja, Ehre sei Gott in der Höhe und 4,30 in der Breite.
Ich halte dein Buch jetzt nicht nochmal hoch, aber ich
schöne Weihnachten so,
das kann ich ja so sagen. Du, ja. Sag mal, das wollte ich aber dann doch gesagt haben. Das ist zwar ein Opus Magnum Fazit und so weiter, aber es heißt keineswegs, das ist das wahr. Du bist zwar jetzt mit deinem SWR-Programm irgendwie in Freundschaft in Rente gegangen oder so.
Nein, das bin ich ja gar nicht. Das ist auch nicht wahr. Ich habe ja, diese Sendung hat aufgehört, aber es ist ja nicht so, dass ich rausgeschmissen wurde. Ich bin verlagert worden ins digitale Fernsehen mit dem Format Richtling Backstage. Das ist ein 10-minütiges Stand-up sozusagen, ohne, wir versuchen da wieder Figuren reinzubringen, aber ohne Maske dann eben, und ich kriege auch einen Podcast. Also ich bin verlagert worden sozusagen mit einem anderen Format, und das ist die Wahrheit. So,
jetzt bitte eine Beförderung ins Digitale. Ich wollte
so ist es, ja.
Eine Entwarnung geben. Es heißt keineswegs, dass mit enttarnt jetzt Matthias Richtling das gar nicht mehr macht, sondern der macht gefaced weiter. So, also nicht, dass jemand auf die Idee kommt zu denken, nein, das wäre jetzt irgendwie so sein Abschiedsgruß, da er gefühlt weiterhin
kommt für
30,
mich sowieso nicht wahr.
Ist und faktisch 50 circa.
Ich fühle mich wie ein 100-Jähriger, der sich wie 40 fühlt. Also gut, ja. Ich wollte dazu sagen, nein, was, jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Jetzt weiß ich nicht, was ich
sage. Nein, es,
ja, also, nein, es ist eine andere Form, sich zu entäußern, und das, man muss, ich sage immer arroganterweise, hättest du jemals zu einem Picasso oder zu einem Brahms gesagt, er soll aufhören zu komponieren oder Bilder zu malen? Also was ist das immer, die komische Idee von der Rente, überhaupt Rente? Was ist, also, ich arbeite ja nicht im Bergwerk, also ich kenne dieses Wort nicht. Okay, mach weiter.
Gut, dann gehen wir davon aus, dass du das weitere 100 Jahre
Natürlich.
Machst. Wir freuen
ja,
uns alle. Jetzt feiern wir erstmal Weihnachten. Wir beide verabreden uns einfach für den Mai nochmal. Da bist du, glaube ich, in Hamburg. Und dann.
Ja, das stimmt, im St. Pauli-Theater, ja genau. Das wäre schön, da kommst du hin, ja.
Ja, da kommen wir dann hin. Vielleicht bringen wir noch ganz viele große Kameras mit und drehen noch einen Spielfilm oder sowas. Gucken wir mal.
Jetzt
noch kurz Weihnachten. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Vorweihnachtszeit. Und hoffen wir auf das Beste. Ein schönes Fest der Liebe wünsche ich dir.
Dankeschön, wünsche ich dir auch.
Danke. Alles Gute. Danke,
Matthias. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.